Einen schönen guten Morgen von meiner Seite, wo ich es noch nicht getan habe. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich auch, das Wort Gottes euch heute bringen zu dürfen. Und möchte auch noch mal, bevor ich das Wort bringe, noch mal beten. Herr Jesus, und ich danke dir so sehr, dass du derjenige bist, Herr, der uns durch seinen Geist das Wort aufschließt, es uns verstehen lässt, Herr Jesus, dass du uns Erkenntnis gibst, Herr, dass du uns durch deinen Geist mehr und mehr sehen lässt, wie du wirklich bist und wer du wirklich bist, Herr Jesus. Herr, und ich danke dich, dass du durch dein Wort wirkst, Herr, durch dein Wort redest, Herr. Und so bitte ich dich, durch die Kraft deines Heiligen Geistes mir Freimütigkeit zu geben, das zu verkündigen, was du mir aufs Herz gelegt hast, Herr Jesus, und dass du auch alle meine Geschwister hier und auch die im Nachhinein zuhören, ein hörendes Herz gibst, Herr Jesus, durch deinen Geist, um was du einen ganz persönlich zu sagen hast. Und dafür preise ich dich, dafür danke ich dir, Herr. Amen. Amen. Ja, würdig bist du, Lamm Gottes. Es ist immer gut, den Blick auf Jesus zu haben. Und gerade in schwierigen Zeiten, wenn wir sind, brauchen wir den Blick zu Jesus. Nur aus dem Blick von Jesus, dass wir seine Größe, seine Macht, seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit sehen, lässt unsere Herzen freier werden, um einen klareren Blick auf uns zu bekommen. Es ist immer wichtig, zuallererst wirklich Jesus im Blick zu haben, um dann auch auf uns blicken zu können und auch offen zu legen, wo wir Veränderung brauchen, wo wir Buße brauchen, wo wir einfach sehen müssen, wie wir sind, wer wir wirklich sind, um auch zu sehen zu können, wo wir verändert werden müssen. Amen. Und gerade in dieser Zeit ist es mir auch im Herzen gefallen, Jesus als unseren guten Hirten zu sehen, als unseren Retter und als unseren Beschützer. Wir brauchen nicht noch mehr zu hören, was wir alles dran geben müssen. Das ist wahrscheinlich der verkehrte Weg. Ich glaube, dass es der richtige Weg ist, von Höhen aus Überblick zu bekommen, statt von ganz unten aus irgendwas sehen zu können, weil das vernebelt uns und das lässt uns nicht den klaren Blick haben. So denke ich mir das und glaube ich das. Amen. Ich habe euch heute einen langen Text mitgebracht aus Johannes Evangelium Kapitel 10 ab Vers 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einen Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen. Sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Essen Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Der Wolf raubt und zerstreut sie. Weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, und diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Was für ein wundervoller Text. Eines der schönsten Texte, die man im Johannesevangelium finden kann und überhaupt. Das Johannesevangelium ist so ein wunderbares Evangelium und es lohnt sich immer wieder neu es zu lesen und durchzustudieren. Man wundert sich darüber, was man immer wieder Neues darin entdecken tut. Jesus, der gute Hirte, kennen wir in Johannesevangelium Kapitel 10 von die Verse 1 bis 18 lesen. Und wir lesen in die Verse 11 bis 13, dass er von sich sprechen tut, dass er der wahre Hirte ist, dass er nicht der Mietling ist, der auf die Schafe aufpasst, sondern das ist der vor die Wölfe, wenn wirklich Not kommt, wenn Kampf kommt, nicht weglaufen tut, sondern da bleiben wird und die Schafe wirklich von die Wölfe retten wird. Da ist mir ja auch das Bild eingefallen von David, der Hirte gewesen ist und David ja ein Bild auf Christus ist und der gesagt hat, dass er die Lämmer aus dem Maul von Bären und Löwen gerissen hat und Gott bei ihm gewesen ist, diese Stärke gegeben hat. Und genau dieses Bild ist auf Jesus. Jesus ist derjenige, der uns aus dem Maul der Wölfe reißen wird. Er wird es nicht zulassen, dass wir von dem Teufel zerfetzt werden, niedergemacht werden. Er ist derjenige, der als Hirte darauf Acht geben tut, wenn wir auch versagen, wenn wir auch nicht die Acht gegeben haben, wenn wir auch nicht geistlich so wachsam gewesen sind. Das ist ja auf der anderen Seite zur Wachsamkeit, wo wir aufgefordert werden. Aber wir sind nicht immer diese wachsam. Wir sind nicht immer die, wo im Geist so stark sind. Wir sind nicht immer die große Beter. Und wir sind nicht immer die, die die Weisheit haben, wenn in unserem Leben rum was passiert, das uns nieder und fertig machen tut. Aber er ist der gute Hirte. Er kommt in unsere Schwachheiten und hilft uns. Amen. Das ist ganz wichtig, auch immer wieder dieses Bild zu sehen, dass wir Schafe sind. Schafe sind Tiere, die orientierungslos sind, die brauchen Hilfe, die brauchen Führung. Und das brauchen wir auch in unserem Leben. Und wir müssen aufpassen, dass auf der anderen Seite haben wir den Ruf, standhafte Christen zu sein, haben wir den Ruf, geistlich zu erstarken, haben wir den Ruf, gegen die feindlichen Mächte zu kämpfen. Das ist wahr, aber das ist nicht durchweg in unserem Leben zu finden. Und wenn wir versagen und schwach sind, dann dürfen wir wissen, wir haben einen wunderbaren Hirten, der uns zu jeder Zeit und Stunde helfen wird, wenn wir brach liegen, wenn wir selber nichts kennen. Amen. Das ist mir immer wichtig, nicht auf uns alleine die Kraft zu setzen, die wir einsetzen sollen, nicht auf uns es gesetzt ist, wir haben ja so viel Wissen und wir kennen die Bibel und jetzt tu mal. Das hat seinen Platz und das stimmt, aber das ist immer nur im Blick von Christus her. Nur daraus bekommen wir die Kraft und können standhaft sein. Nie den Blick von uns aus zu haben, da versagen wir hundertprozentig. Und deswegen ist es so wichtig, immer den Blick zu Jesus zu haben. Das ist für alles unser Christenleben die Zündung, dass es gut funktioniert. Und deswegen ist es mir auch immer wichtig, gerade wenn ich solche Kapitel im Evangelium lesen tut, die sind so erbauend, die sind so gut. Wisst ihr, ich kenne es ja, wenn man über 30 Jahre im Glauben ist, dass man sich über das Evangelium, über die Errettung so gefreut hat, aber jetzt mach mal du. Und das Schlimme ist, es bleibt dabei, mach mal du. Du bist errettet, jetzt tu mal. Versteht ihr, was ich meine? Das habe ich durchweg jahrelang geehrt. Jetzt tu mal, jetzt bist du dran. Gott hat alles getan, hat alles gemacht, jetzt tu, jetzt mach. Leute, das macht Menschen kaputt. Das macht kaputt. Wir müssen den Blick immer auf Christus haben. Wir müssen immer den Blick auf Gnade haben. Anders funktioniert das nicht. Wir erschlagen uns, wenn wir den Blick von Liebe und Gnade verlieren. Haben wir es ganz aktuell. Menschen, wenn sie den Blick von Liebe und Gnade verlieren, fangen sie an, menschlich die Dinge zu sehen, werden ihren Herzen bitter und unvergebend. Das ist das Ergebnis davon. Wenn du Christus im Blick haben tust und seine Gnade, das, was er für uns getan hat, das bewahrt uns davor, mit anderen Menschen herzlos und lieblos umzugehen. Oder? Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und deswegen muss es auch immer wieder neu von die Kanzel gepredigt werden. Also, Jesus, der gute Hirte, Johannes Kapitel 10, die Verse 17 und 18, da heißt es, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen, ich habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus sagt, ich gebe es freiwillig. Wenn ich mein Leben, die ganze Situation, hätte Jesus in seiner Macht total umdrehen können. Hundertprozentig. Und nicht ein Krümel von der Liebe Gottes wäre davon weggegangen zu seinem Sohn. Er hätte ihn trotzdem genauso geliebt. Das war sich Jesus sicher gewesen. Aber weil Jesus Gott geliebt hat und weil er die verlorenen Menschen geliebt hat, weil er Gottes Heilsplan für die Menschen gewusst hat, deswegen ist er am Kreuz gegangen, um für dich und für mich zu sterben. Es war freiwillig. Wisst ihr, was das eigentlich bedeutet, freiwillig? Wenn du geschlagen wirst, wenn du gepeitscht wirst, wenn du die Barthaare dich rausgerissen werden, wenn es das, was Jesus am Kreuz erlebt hat, hätte er zu jeder Zeit beenden können, zu jeder Zeit. Wenn wir als verfolgte Christen gefesselt werden und geschlagen werden, dagegen können wir nichts machen. Da würden wir nichts gegen machen können, oder? Wir würden an die Wand gestellt werden, wie viele Christen, und hätten erschossen geworden. Wir hätten nichts machen können. Hätten wir die Möglichkeit, die Situation sofort zu verändern, da stehst du doch ganz anders da. Da stehst du doch vor ganz andere Herausforderungen, wenn du die Situation verändern kannst. Versteht ihr, was ich meine? Das ist eine ganz andere Hausnummer. Wie wenn du geschlagen wirst, nichts dagegen tun kannst, aber freiwillig dich schlagen lässt, freiwillig deswegen, weil du es nicht musst, du könntest zu jeder Zeit es ändern. Das ist eine Herausforderung und das hat Jesus getan. Das ist für mich so enorm, was er wirklich auf sich genommen hat. In Römer Kapitel 5, die Verse 6 bis 10, da heißt es, Christus ist ja schon zu seiner Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Und er starb für gottlose Menschen. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Strafgericht gerettet. Denn durch den Tod seines Sohnes hat uns ja Gott schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Was für eine Bibelstelle. Er sagt, als noch wir Sünder waren, hat Gott seinen Sohn gesendet, um für uns zu sterben. Und Jesus ist freiwillig am Kreuz für uns gegangen, obwohl wir es nicht verdient haben. Die Bibel sagt, wir waren sogar Feinde gewesen. Und trotzdem hat er uns so geliebt, dass er für uns gestorben ist. Was für eine Liebe. Ich glaube, über diesen Text alleine lohnt es sich hinzusetzen und mehrmals durchzulesen, weil das ist in eine Tiefe, die können wir jetzt noch gar nicht sehen und verstehen. Wir haben diese Liebe, diese Gnade, wie das in diesem Text zu finden ist, haben wir in seine Tiefe noch gar nicht wirklich erkannt. Wir sind immer noch an die Oberfläche. Glaubt ihr das? Ich glaube es hundertprozentig. Dass wir viel tiefer dieses Verständnis haben müssen, was das wirklich bedeutet. Und macht euch mal, nehmt euch mal dafür die Zeit und lest mal so einen Text 5, 6, 7 Mal. Lasst es auf euch wirken. Und ich bin davon hundertprozentig überzeugt, in euch wächst eine Dankbarkeit gegenüber Gott und eine Liebe, die du so nie aus dich selber haben kannst. Aus dem Verständnis, wie sehr Gott dich liebt und du unverdient die Strafe er für dich auf sich genommen hat, um dich zu retten. Unfassbar. Einer der, wer es wirklich kapiert haben tut, das war Paulus gewesen. Paulus war jemand gewesen, der sogar die Gemeinde verfolgt hat, da dafür mitteilhaftig war gewesen, dass Gläubige gesteinigt worden sind. Also Paulus hat regelrecht Jesus gehasst. Er hat die Gemeinde gehasst, denn sein ganzes Anstreben war gewesen, alles, was sich Christ nennt, alles, was sich auf dem Weg Jesus befinden tut, alle, die sich zu Jesus bekennen, auszuradieren. Der hat sie als Feinde gesehen, die ja dem Judentum ihre Religion bestreiten. Eine Sekte, die sich plötzlich breit gemacht hat. Er wollte sie wegradieren. Und hat dann durch Jesus seine Erscheinung erkannt, dass er wirklich Gott ist und hat seine Knie gebeugt gehabt und ist dann ein neuer Mensch geworden durch Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist. Das hat er sich nicht angeeignet, das hat er nicht durchstudiert und dann hat er erkannt gehabt, na, ich muss wiedergeboren werden. Das hat Gott ihn offenbart und gezeigt und in seine Tiefe hat er es mehr und mehr durch sein Wort verstanden. Dadurch, dass er plötzlich den Heiligen Geist bekommen hat und das Alte Testament gehabt hat, hat er plötzlich diese Stellen, die von Christus und seinem Heil reden, in seine Tiefe mehr und mehr erkannt und verstanden. Und das hat ihn noch mehr hingebungsvoller sein lassen. Das ist ja in unserem Leben, wenn wir uns bekehren, wir brennen ja, wir haben ja eine Liebe, diese Retteliebe, die unser Herz erreichen tut. Das ist ja ganz, ganz toll. Aber wir reifen ja als Christen und wir erkennen ja diese Retterliebe mehr und mehr. Wir erkennen ja mehr und mehr diesen Heilsplan Gottes, das, was Gott getan hat. Und dadurch, dass wir diese Tiefe mehr und mehr erkennen, wächst in uns eine Dankbarkeit und eine Liebe, die noch tiefer und fester ist als je zuvor. Ist jedenfalls in meinem Leben so. Und ich glaube in jedem anderen sein Leben, der das Wort Gottes wirklich zur Hand nimmt und in die Tiefe vom Wort Gottes reingeht, wird mehr und mehr wirklich es verstehen, was es bedeutet, errettet zu sein, das Evangelium zu haben und zu kennen. Wir können sehen, Paulus sagt in Galater Kapitel 2, Vers 20, ich lebe doch nun ich, nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, lebe ich in Fleisch, das lebe ich in Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Der hat gebrannt für Gott. Und der hat gesagt gehabt, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an Jesus Christus. Mein ganzes Leben soll ihm ausgeliefert sein. Ihm alleine will ich gehören. Was für eine Offenbarung muss der über sich selbst und Christus gehabt haben, solche Aussagen gemacht zu haben. Niemand gibt sich selber so auf, wenn er es nicht von Gott wirklich erkannt hat, wie sehr er dich liebt. Umso mehr du jemanden erkannt hast, dass der dich so liebt und alles für dich tut, alles schon für dich getan hat, umso mehr wird dieses Vertrauen zu ihm hin, wird bei dir eine Hingabe wachsen an diese Person. Und diese Hingabe, was ist, die lässt immer mehr von dich los und lässt dich immer mehr zu ihm hinwenden. Und das ist unser Herr Jesus. Amen. Und das schenkt uns das Evangelium. Das schenkt uns das Wort Gottes. Wir müssen nicht denken, wir haben das Evangelium erkannt, wenn wir errettet sind, wissen, dass wir Kinder Gottes sind und in den Himmel kommen. Das ist der Anfang. Es gibt ein tieferes Verständnis von Evangelium. Und das, die Bibel sagt ja nicht umsonst, da wir jetzt Kinder Gottes geworden sind, dass wir Christus mehr und mehr erkennen sollen. Na, was gibt es denn in ihm noch mehr zu erkennen? Wir müssen diese Liebe, wir müssen das Gott für dich mehr und mehr verstehen und erkennen. Umso mehr wirst du von dich loslassen können und wirst dich ihm hingeben können und sagen, ja, nimm mich ganz. Absolut. In Johannes Kapitel 10, Vers 3, da heißt es, diesen tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigene Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wer ist dieser Türhüter? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Kommentare dazu, die unterschiedlichsten Ausleger, weil es nicht klar steht, wer dieser Türhüter ist. Und ich bin mich da mit einigen übereingekommen, die es genauso sehen. Und ich bin davon überzeugt, dass es der Heilige Geist ist, der dieser Türhüter ist, zu den Herzen der Schafe, um dass sie seine Stimme hören können. Und ich zeige euch das aus biblischen Zusammenhängen. Dass der Heilige Geist es ist, der an unserem Leben wirken muss, dass wir die Stimme Jesu hören und sie auch verstehen. Er ist der Türhüter. Wisst ihr, es wird immer gesagt, öffne eure Herzen. Ich habe in meinem Herzen von innen diese Türklinke noch nicht gefunden, wie ich mein Herz aufmachen soll. Ganz ehrlich, schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, wenn jemand zu mir sagt, öffne dein Herz. Ich kann mich nur bemühen, ihm richtig zuzuhören und mehr kann ich nicht. Versteht ihr das? Dass es an mein Herzen wirklich ankommt, dass es mich bewegt. Diese Klinke habe ich noch nicht gefunden, dass ich aufmachen kann. Es muss durch den Heiligen Geist in unseren Herzen gewirkt sein. Es muss eine geistliche Offenbarung sein, die der Heilige Geist in unseren Herzen wirken tut, um dann, dass wir es wirklich hören und verstehen. Glaubt ihr das? Ich hundertprozentig. Nämlich in Johannesevangelium, in Kapitel 8, wo es darum geht, dass Jesus die Wahrheit gesagt haben und die Juden es nicht angenommen haben, und wo Jesus sagt, na, wenn ihr wirklich Abrahams Nachkommen seid und wenn ihr Kinder Gottes wäret, dann würdet ihr mich hören, das, was ich sage, dass es die Wahrheit ist. Aber weil Jesus ihnen zum Vorwurf sah, ihr habt den Satan als Vater. Er ist der Vater der Lüge. Gott ist nicht euer Vater. Wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr meine Rede, meine Sprache, meine Art und Weise, was ich zu euch sage, verstehen. Das sagt nicht ich, das sagt das Wort Gottes. Das sagt Jesus selber. Weil ihr nicht wirklich Abrahams Nachkommen seid. Er sagt, wenn ihr wirklich Abrahams Nachkommen seid, dann würdet ihr mich ehren, dann würdet ihr mich gar nicht ablehnen, weil das hat Abraham nicht getan. Wenn ihr aus Gott wärt, wenn wirklich Gott euer Vater wäre, und er sagt, er ist aus Gott, dann würdet ihr meine Sprache verstehen. Aber ihr kennt es nicht, weil ihr den Vater der Lüge habt, Satan, und nicht Gott. Das steht da so da, damit muss man sich auseinandersetzen. In Johannes Kapitel 8, Verse 42 bis 43, Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Das ist euch absolut unmöglich. Ihr seid nicht von Vater. In Vers 47, Johannes Kapitel 8, Vers 47 sagt er, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das ist das, was das Wort Gottes sagt, das sage ich nicht. Das ist nicht meine Erfindung. Wir können sehen von der Bibel her, dass Gott derjenige ist, durch seinen Heiligen Geist, der uns hörende Ohren schenken muss, der in unseren Herzen geöffnete Herzen geben muss, der uns Erkenntnis geben muss, um dass wir an Jesus Christus glauben können und ihn erkennen können, dass er wirklich alleine der Retter und Heiland ist. Ansonsten ist es unmöglich, rein menschlich sich zu Jesus Christus zu bekehren. Es bedarf Gottes Wirken in unserem Leben. Wir kennen das zum Beispiel bei den Emmaus-Jünger sein. Die haben ihn nicht gekannt. Jesus hat ihre Augen zugetan. Sind die jetzt blind rumgerannt und haben Augen zugehabt, alles schwarz gewesen? Nein, er hat ihre Augen zugemacht und konnten Jesus nicht erkennen, obwohl sie ihn gesehen haben. Das ist möglich, das kann Gott machen. Gott kann es machen, Andreas, dir die Augen so zu schließen, dass du Ilona plötzlich als Ilona nicht mehr erkennst. Das ist möglich. Das kann Gott machen. Gott kann es machen, dass du plötzlich Lügen glauben tust. Gott kann es machen. Gott ist nichts unmöglich. Aber genauso möglich war es ihm gewesen, dir und mir hörende Ohren zu schenken. Deswegen war es ihm möglich, uns ein geöffnetes Herz zu geben. Der Geist Gottes ist, der uns die Herzenstür geöffnet hat für den guten Hirten, dass wir seine Stimme hören. Er ist es, der an unserem Leben gewirkt hat. Das sehe ich ganz klar von der Bibel. Das sehe ich durchweg durch die ganze Bibel, ab Altes oder das Neues Testament. Der Gott im Alten Testament hat nicht anders gehandelt wie der Gott im Neuen Testament. Er hat immer in dieselbe Art und Weise an Menschen gewirkt und sich offenbart. Menschen konnten nie aus sich selber Gott erkennen und sein Wort verstehen. Es musste immer Gottes Wirken sein, um es für sein Leben verstehen zu können. Und das sehe ich durchweg in die ganze Bibel, von die erste bis letzte Seite. In Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 14, da ist von Lydia die Rede und es heißt, und ein gewisses Weib mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, welcher Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Gott durch seinen Geist öffnet und hat dir das Herz geöffnet, dass du das Evangelium hörst, dass du Jesus Stimme gehört hast, der zu dir gerufen hat, komm zu mir, bekehr dich, glaub an mich. Es war Gott in seiner Gnade, der an dein und an mein Leben gewirkt hat. In Johannes Kapitel 6, Verse 37 bis 38, um euch nur von der Bibel her biblische Zusammenhänge zu zeigen, dieser Gedanke, das durchweg in die Bibel zu finden ist. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Das finde ich so enorm. Alles, was mir der Vater gibt, wird, nicht kann zu mir kommen. Oder wenn er sich entscheidet, kann er zu mir kommen. Steht da nicht. Hier steht, er wird. Das ist hundertprozentig. Was der Vater tut, geschieht. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Gottes Wirken an dein Leben hat das hervorgebracht. Und dieses Wirken ist nicht so gewirkt. Na, mal sehen, wie er sich entscheiden wird. Sondern sein Wirken war so hundertprozentig in dein Leben, dass du dich zu Jesus Christus bekehrt hast. Sein Wirken ist nicht wirkungslos geblieben. Niemals. Was Gott wirkt und zielführend soll, das bringt er zum Ziel. Punkt. Gott ist Gott. Gott rettet Menschen. Nicht, weil du dich entscheidest, bist du gerettet, sondern weil sich Gott für dich entschieden hat, bist du errettet. Du wirst nie sagen können, Jesus, ich bin errettet, weil ich an dich geglaubt habe. Willst du dein Glauben zu deinem Werk machen? Oder willst du sagen, Jesus, ich bin errettet, weil ich mich für dich entschieden habe? Deine Entscheidung, willst du daran festmachen, dass du errettet bist? Es ist alleine die Gnade Gottes, die dich rettet, nichts anderes. Du wirst es wissen, wenn du in Gottes Gegenwart bist, für deine Errettung, deine Entscheidung, dein Wille, dein Glaube, dass das alles alleine Gottes Gnade gewesen ist, dass du da stehen darfst und dass du dich ein Kind Gottes nennen darfst und dass du Sohn, Tochter Gottes nennen darfst, dass du Miterbe bist, dass du erlöst bist. Wir werden alle nur noch staunen und Gott dafür danken, für das, was er getan hat an unserem Leben. Da wird nicht ein kleiner Punkt sein, wo wir auf uns zeigen könnten, wo es an uns gelegen hätte. Nicht ein einziger. 100% Ehre Gottes. Nicht ein Millimeter werden wir davon Ehre bekommen, aber wir werden Genießer seiner Herrlichkeit, seine Liebe, seine Schönheit sein. Das werden wir haben. Wir werden ihn unendlich danken. Und weiter sagt er, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin von Himmel her niedergekommen, nicht auf dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und in die Verse 39 bis 40 sagt er, dies ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es erwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Er sagt, dies ist der Wille Gottes, dass ich von denen, die Gott mich gegeben hat, diese Schafe, als Hirte, sagt er, werde ich niemand davon verlieren, weil es der Wille Gottes ist. Wenn er eins von diesen Schafen verliert, hat er den Willen Gottes nicht erfüllt. Seid ihr da mit mir eins? Das sagt er, nicht ich. Dies ist der Wille, dass ich nicht ein von diesen Schafen verliere. Nicht ein einziges. Das ist Jesus seine Aufgabe. Wir als Schafe neigen doch dazu, überall wohin anders hinzugehen, um versinnbildlich uns Nahrung zu holen, die gar nicht für uns gut ist. Sage ich immer wieder. Ich war früher in Hamburg, hat es viel mehr Schäfer gegeben, gibt das ja heute noch. Schäfer in Lüneburg, da oben gibt es ja noch weitaus mehr, aber in Hamburg, wenn ich lang gefahren bin, an so einem Deich, da hat es dann unheimlich viel Gras gegeben und da war der Schäfer mit seinen Schafe gewesen. Und weißt du, was ich entdeckt habe? Da hat er dann immer so ein Elektroding aufgestellt, ne? Es hat einen gegeben, der nur eine Schnur aufgestellt hat, die etwas tiefer war, und einige hat es gegeben, die richtige, so eine aufstellbare Zäune gehabt haben, die etwas kleiner sind, die haben die ringsherum gestellt. Und dann habe ich gesehen, die Schafe, wie immer unter den Zaun, auf der anderen Seite sich das Gras geholt haben. Die Wiese war so groß und saftig gewesen, die waren immer am Zaun und hinter den Zaun an den Ding und haben gefressen. Und wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht gehabt, Mensch, das ist doch original das Bild, das sind doch wir. Das sind wir, wir neigen dazu, uns an was zu klammern, wir neigen dazu, für unser Leben was zu nehmen, woran wir denken, dass es das uns satt macht, dass das gut für unsere Seele ist, dass das gut für unser Gemüt ist, und holen uns von woanders Nahrung, als wie, dass wir sie uns von Gott holen. Und der Hirte ist dafür da, genau darauf aufzupassen, dass er uns beschützt, behütet, um durch den Zaun nicht zu laufen, sondern im Gegenteil. Wie wunderbar. Unser Jesus hat gesagt, er lässt 99 stehen und läuft einen hinterher. Wie gut. Versteht ihr das Bild? Wenn ihr diese biblische Zusammenhänge seht, das macht mich so glücklich, das macht mich so froh. Das macht mich, nimmt mich alle eigene Anstrengungen, alle meine eigene Kraft, die ich einsetzen soll, all meinen Glauben, den ich haben soll, all das, was von mich verlangt, das löst sich in mich auf wie Wachs vom Feuer. Es geht weg, es fließt dahin. Und ich weiß, er ist mein Hirte, er ist mein Retter, er ist mein Heiland. Nicht meine Idee war es gewesen, ein Kind Gottes zu werden, sondern er sagt, vor Grundlegung der Welt, was du erwählt. Ich habe dich bei Namen gekannt, ehe du da gewesen warst. Ehe du in Mutterschoß gewesen bist, habe ich dich schon gekannt. Diese Gedanken, dieses Gesamtsumme von Wahrheit im Wort Gottes, wenn du entdecken tust, das macht dich frei, das weckt in dich eine Liebe und eine Hingabe, die du aus eigener Kraft nie hervorbringen könntest. Sondern das, wenn du mehr und mehr erkennst, das lässt dich mehr und mehr, dass du dich ihm auslieferst, weil du keine Angst mehr haben musst, weil du genau weißt, er will das Beste für dich. Und das brauchen wir. Mehr und mehr seine Liebe. In Johannes Kapitel 28, Kapitel 10, Verse 28 bis 30, da sagte, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren, ewiglich, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand rauben. Ich und der Vater sind eins. Was für ein wunderbares Wort, was für eine wunderbare Zusage. Und ich komme auch zum Schluss. Der gute Hirte kennt dich. Du bist nicht anonym. Er kennt dich bei Namen und hat dich bei Namen gerufen. Du bist sein Eigentum. Die Sicherheit, keine Macht der Welt kann dich aus Gottes Hand reißen. Niemand. Es ist unmöglich, unmöglich. So viele, wir haben ja Anfeindungen durch den Feind, durch Satan. Aber wisst ihr, Gott hat ihm Macht gegeben. Er hat sich die Macht nicht selber genommen, sondern Gott hat ihm Macht gegeben. Und der Satan kann nur innerhalb dieser Macht wirken, die Gott ihm gegeben hat. Wie es Luther immer gesagt hat, es ist ein Kettenhund Gottes, nichts anderes. Und wenn Gott sagt Schluss, dann ist Schluss. Der Satan ist nicht Gottes ebenbürtiger Gegner, sondern ist ein Geschöpf, genau wie alles andere. Und die Bibel sagt, dass Jesus, dass Gott ihn mit dem Hauch seines Mundes wegtut. Mit dem Hauch seines Mundes, weg. Hat sich erledigt. Das müssen wir sehen. Wir müssen von Gottes Augen her sehen, nicht unsere Erfahrungen. Amen. Wir sind sicher in Gottes Hand. Hörst du seine Stimme? Das muss sich jeder selber fragen. Hörst du seine Stimme? Hörst du sie noch? Die Antwort kannst du dir nur selber geben. Amen. Und ich bin zum Schluss gekommen und möchte zusammen mit uns beten. Herr Jesus, und ich danke dich, dass du so ein wunderbarer, guter Hirte bist, Herr. Ich danke dir, dass du so ein guter Hirte bist, dass du sogar dein Leben für deine Schafe gegeben hast. Herr, und ich danke dich, dass du uns als dein guter Hirte uns nicht allein überlassen hast, sondern dass du uns vorausgegangen bist und uns leitest, Herr Jesus. Und dass du derjenige bist, Herr Jesus, wenn der Wolf kommt, Herr, dass du uns aus den Rachen des Wolfes rausreißen tust, Herr Jesus, uns nachgehst, uns rettest immer wieder neu, Herr Jesus. Und dafür preise ich dich und danke ich dir, dass du uns so liebst, Herr, dass wir deine Schafe sind, du unser Hirte bist, du unser Retter und Heiland bist, du unser Gott bist. Ich danke dich, du Lamm Gottes, der du zur Rechten Gottes sitzt und thronst, dass dir alle Macht, alle Herrschaft gegeben ist, Herr. Und ich danke dich, dass du der Herr dieser Gemeinde bist, dass du das Haupt dieser Gemeinde bist, dass du Retter und Heiland jeder einzelne meiner Geschwister bist. Ich preise dich und danke dich dafür, Herr. Amen.
Amen. Amen.